Moin Moin zu einer Interview-Ausgabe über Metal, denn hier wollen wir euch natürlich nicht nur irgendwelche Metal-Themen referieren, sondern auch neue Bands vorstellen. Und eine von diesen Bands ist Mandragora Thuringia. Wie der Name schon vermuten lässt, kommen die aus Thüringen, genauer gesagt aus Jena, und machen Mittelalter-Metal. Eine Musikspielart, die sich sehr gut in unser nächstes Sendungskonzept einfügt, denn bald gibt es ja auch eine Sendung über Mittelalter-Rock-Metal, was damit zusammenhängt. Genau, allerdings gibt es noch einen kleinen Disclaimer, bevor wir hier loslegen. Es gab während der Aufnahme ein paar Schwierigkeiten. Das Internet, die Verbindung, die war nicht immer so optimal. Bei meinem letzten Interview war es tatsächlich so, dass ich ganz gut zu verstehen war deswegen, aber die Band nicht. Und jetzt haben wir die Sache umgedreht. Ich würde sagen, das ist das kleinere Übel auf jeden Fall. Da kann man auf jeden Fall mit leben. Also der Sound ist nicht grottig. Aber hier und da sind so ein paar kleine Kinken drin. Das bitte ich zu entschuldigen. Nichtsdestotrotz ist es ein nettes Interview geworden. Und damit ihr wisst, mit wem ihr es hier überhaupt zu tun habt, in diesem Interview stellen sich die Jungs von Mandragora jetzt mal vor.
Ich bin der Anor, früher Gitarre, jetzt Gesang, Gekreische, Gegraul, also alles, was irgendwie mit Stimme zu tun hat. Das ist auch so mein Hauptjob in der Band.
Ich bin Cone, ich spiele Schlagzeug und schreibe einige Texte und hau anderen auf den Finger.
Dann mache ich gleich mal weiter. Ich bin Joanne und ich bin zuständig für Keyboards, Orchestersachen, vorwiegend Komposition und Akkordeon.
Ja, ich bin Jules, ich spiele Bass und mache Backing Vocals und kümmere mich ansonsten so um den Großteil, was Social Media Präsenz und E-Mail-Verkehr und ähnliches angeht.
Ja. Ja, und dann fehlt ja quasi noch ich. Ich bin Erik, ich spiele Rhythmusgitarre. Unser Leadgitarristen, den Micha, haben wir jetzt heute leider nicht dabei, aber wir kümmern uns quasi alles, was um die Gitarrenrichtung geht, und machen da Songwriting-mäßig in die Richtung mit dem Juan zusammen so ein Kram fertig.
Ja, nice. Das klingt doch schon mal sehr gut. Und es gibt ja auch eigentlich einen aktuellen Anlass, warum ihr hier seid. Es ist ja noch gar nicht so lange her, da habt ihr euer Debütalbum rausgebracht. Jetzt wäre meine Frage: Wie gefällt euch die Platte? Wie ist die Produktion gegangen und wie fühlt man sich denn eigentlich, wenn man sein Erstlingswerk da draußen hat?
Fühlt sich einfach super an, wenn du deine eigene Scheibe im Schrank stehen hast und die natürlich schon oft hoch und runter gehört hast, gerade in der Produktion, aber eben mal willentlich wieder einlegen kannst und sagst, jetzt höre ich sie mir nochmal an. Und das ist einfach prima. Das unbeschreiblich fast.
Da kann man noch mit arbeiten. Genau, obligatorische Frage bezüglich des Namens. Gibt es irgendwelche Gärtner oder Biologiestudenten unter euch?
Ja, ich habe in der Tat Biologie studiert. Bin Biolehrer unter anderem, und der Name, also wir wollten was Naturbezogenes haben und auch was so ein bisschen den Schlag zum Altertümlichen schafft und natürlich auch so ein bisschen fantastisch ist, und deswegen fällt einem vielleicht gleich die Alraude auf an der Stelle, die man eben menschliche Züge nachsagt oder bestimmte magische Eigenschaften. Und Alraune an sich klang uns aber noch ein bisschen zu plump, und Mandragora klingt da schon deutlich schwerer und etwas mystischer. Und da haben wir uns genau dafür entschieden und wollten uns dann nochmal etwas spezialisieren, und das auch ganz im biologischen Sinne, nämlich mit dem Zusatz Thuringia noch dazu, dass man eben weiß, es ist die thüringische Mandragora oder Alraune gemeint. Den Namen Mandragora gibt es im Metal-Bereich anscheinend schon doch ziemlich oft. Meistens Death Metal aus Südamerika.
Jetzt haben wir aber noch nicht geklärt, was für Musik ihr eigentlich macht. Das würde ich ganz gerne mit einer rhetorischen Frage einleiten. Wollt ihr die Neuen in Extremo werden?
Auf gar keinen Fall. Also nicht, dass wir was gegen in Extremo hätten. Ein Teil von uns hört sie sehr gerne, ein anderer vielleicht nicht ganz so gerne, aber ist okay, sage ich mal. Aber wir werden oft mit denen verglichen, wobei wir finden, dass wir eigentlich überhaupt nicht so klingen. Es gibt vielleicht ein, zwei Lieder, die gewisse Ähnlichkeiten haben, aber im Großen und Ganzen ist der Stil doch sehr anders. Also es gibt halt auch, oder wir haben auch schon Reviews gehabt, wo dann eher so der Vergleich mit Equilibrium war zum Beispiel. Oder Ensilibrium, wie sie manchmal auch genannt werden. Also in Extremo, da wollen wir gar nicht hin, musikalisch.
Ich denke mal, dafür klingen wir tatsächlich auch einfach viel, viel zu sehr nach Metal im Gegensatz zu In Extremo.
Ja, man muss halt dazu sagen, was uns halt vielleicht mit In Extremo verbinden könnte, wäre wirklich nur der Dudelsack. An sich bringt ja In Extremo wesentlich mehr Mittelalter-Instrumente rein, wo wir dann doch mehr den Schwerpunkt auf den Metal legen.
Ihr habt da ja auch sozusagen Tradition, wenn man so möchte. Ihr habt ja, wie gesagt, die In Extremo-Vergleiche liest man sehr, sehr oft. Aber ich muss sagen, als ich euch gesehen habe, da dachte ich irgendwie auch so, hey, das ist doch, aber gar nicht negativ gemeint halt so. Es ist halt irgendwie so was, woran man anknüpft. Aber ihr habt ja, wie gesagt, wie viele andere auch als Coverband angefangen. Wo ging denn da die Reise hin? Was war denn da so der kleinste gemeinsame Nenner?
Unter anderem In Extremo.
Genau. I rest my case.
Ja, da hast du ja natürlich auch recht. Und das ist natürlich auch so diese Arche-Band im deutschen Raum vor allen Dingen gewesen. Dudelsack und Rock-Combo, ja, das ist ja dann In Extremo. Und das ist ja auch gut, dass es die gab und oder gibt es ja noch. Und uns quasi damit ja auch irgendwie den Weg bereitet haben. Und da ist auch dieser Vergleich, der ist natürlich dann auch naheliegend. Also wir sind da jetzt gar nicht böse, wenn wir damit verglichen werden. Aber sind dann vielleicht doch, wenn man etwas genauer hinhört, dann doch schon eine andere Richtung. Aber erstmal springt das natürlich ins Auge. Ne? Mittelalterliche Kluft, Dudelsack dabei, die Rock-Kombo steht auch und machen dann vielleicht eher Metal, aber das fällt ja beim ersten Mal vielleicht noch gar nicht so ins Gewicht. Von daher stimmt das schon. Und auch dahingehend hat man sich natürlich für die Cover-Songs erstmal viel In Extremo rausgesucht. Erstens, weil es sich ganz einfach spielen lässt. Jetzt, einfach vielleicht nicht, ne? Aber ihr wisst vielleicht, was ich sagen will. Das geht gut ins Ohr. Es macht Spaß zu spielen und kommt natürlich auch beim Publikum gut an, weil In Extremo sagt fast jedem was und ja, die Lieder reißen schon mit. Klar, aber nicht nur In Extremo. Das war so unser Einstieg. Aber Sabaton zum Beispiel auch, damit unser Keyboarder was zu tun hat.
Hailstorm, Copycani.
Hailstorm, richtig. Lustig, saufig, folglich.
Ja, zu Hailstorm habe ich nachher auch noch eine kleine Frage vorbereitet, aber ich möchte nicht vorgreifen. Ja, vielleicht mal so eine, also ganz viel was In Extremo ja macht. Ich fürchte, In Extremo wird sich ein bisschen durch das Interview ziehen, aber nicht der ganze Teil, ich verspreche.
Das ist schön.
Ganz viel, was sie ja machen, sind ja keine eigenen Kompositionen, sondern eher so, ja, so Traditionals, die einfach irgendwie weitergegeben wurden, die auch andere Bands ganz oft covern. Ich habe immer so das Gefühl, so eine Mittelalter-Band, oder ihr habt ja explizit gesagt, seid eher Mittelalter-Metal, aber es steht ja und fällt ja alles irgendwie im Dudelsack, der zumindest bei den Bands, die ich kenne, immer sehr, sehr schwierig zu beschaffen war. Gab es da bei euch nicht so den Drive, so nach dem Motto, okay, wir haben jetzt einen, wir haben eigentlich schon alles, was wir brauchen, lass uns mal irgendwie auch so ein paar Sachen raussuchen, so ein paar alte gälische Volkslieder oder so und uns daran versuchen? Oder ging es immer eher so in die Richtung etablierterer Bands?
Ja, ich könnte auf jeden Fall erstmal drüber lästern. Also ja, den kurzen Gedanken dazu gab es, sowas, so alte Gassenhauer wie Ivis Lollop oder sowas zu spielen. Auch wieder, damit man klar auch diese Sparte noch komplett bedienen kann, aber ich weiß nicht, also ich habe da auch mal ausgeholfen in so einer Mittelalter-Band quasi und ich fand es schlimm. Also es ist quasi der Mittelalter-Schlager. Jeder spielt das und kaum Veränderungen, irgendwann hört sich alles gleich an, wenn man das ein paar Jahre gemacht hat und da wollte ich das eigentlich, also ich für mich nicht nochmal in der Metal-Band. Man will sich auch weiterentwickeln und das ist natürlich auch gut. Am Anfang soll man auch covern und seinen eigenen Stil finden und sobald man den gefunden hat, kann man ja auch in die Richtung dann schießen. Dann covert man nur noch, um quasi anderen Bands quasi auch sein Tribut zu zollen, weil man die besonders gerne mag oder das Lied gerne mag und, oder in seinem eigenen Stil mal verpassen möchte, in eigenem Gewand sehen möchte, aber ansonsten, nee.
Also ja, dann hat man auch selbst immer noch mal irgendwie so ein bisschen den Anspruch und möchte dann doch irgendwie was Eigenes liefern, zeigen, hey, guckt mal, so klingen wir. Und das ist halt schwierig, wenn man quasi nur Lieder in Anführungsstrichen von anderen Bands oder von altertümlichen Musikwerken nimmt. Da kann man seinen eigenen Flair nicht so perfekt reinstecken in das Ganze, habe ich immer das Gefühl.
Ja, ein paar Sachen sind auch einfach schon ausgenudelt. Das haben schon in über 800 Jahren 1000 Leute gemacht. Und da findest du einfach keinen neuen Zugang mehr dazu. Oder wir jedenfalls nicht. Aber da ist auch der Anspruch da gar nicht da gewesen, in die Richtung zu gehen. Und ich frage mich auch, wie das in wieder 800 Jahren aussieht. Ob sie dann auf alten Laptops Helene Fischer oder jodeln oder wie das dann aussieht. Ich weiß es nicht.
Wechseln wir mal das Thema von In Extremo zu In Extremo Festival. Denn ihr habt da ja eine doch schon eher einzigartigere Story zu erzählen, zumindest habe ich so raus recherchiert. Ich hatte da bloß mit diesem kryptischen Satz auf eurer Website angefangen, wo ihr letzten Endes sagt, dass ihr auf dem Jubiläumsfestival von In Extremo gespielt habt, was ja letzten Endes auch richtig ist. Nur war es ja nicht sozusagen als gebuchte Band, sondern in einer anderen Funktion. Wie seid ihr denn dahin gekommen?
In Extremo hatte damals, oder der In Extremo Fanclub, nicht die Band selber, hatte sich gedacht, dieses 20-Jahre-Festival, das müssen wir irgendwie auch seitens des Fanclubs nochmal irgendwie noch besonderer machen, als es sowieso schon ist oder war. Und hat sich dann überlegt, wir geben anderen Bands, also kleineren Bands, die Möglichkeit, da einen Teil von sich selbst zu präsentieren und natürlich auch zu covern. Und die Gewinnerband sollte dann eben am zweiten Festivaltag auf der Lorelei-Bühne direkt unten spielen. Und da hat unser damaliger Dudelsack-Spieler, der Manu, hat halt gesagt, Leute, ja, wie sieht's aus, wollen wir es denn probieren? Und dann haben wir gesagt, na klar, probieren wir's. Und da waren wir dabei.
So schnell ging das?
Ja, es ging recht unkompliziert.
Ja, also erstaunlich unkompliziert. Ging wirklich fix und der Abend war dann auch relativ durchgeplant. Von deren Seite aus zusammen mit erst vier anderen Bands, dann sind aber doch nochmal ein paar abgesprungen. War halt so ein typischer Band-Contest, ne? Irgendwie, man spielt für nix und man kriegt Catering in Anführungsstrichen und das ist dann quasi ein Kasten Bier, wenn man Glück hat. Und ja, da sind halt noch ein paar abgesprungen. Aber im Endeffekt haben wir dann mit Hagefuck und In Legend da gespielt. Das ist, In Legend ist die Band von Kanto-Schlagzeuger. Das war schon ziemlich cool. Hagefuck hat sehr viel Spaß gemacht. Die haben das dann auch abgeräumt, weil die noch ein bisschen mittelalterlicher aussehen, aber wir haben gute Referenzen bekommen, gutes Feedback bekommen, auch von der Jury. Gerade musikalisch wurden wir hochgelobt. Das hat uns eigentlich, war auch einer der schönsten Auftritte so für uns. Ein schönes, großes Festzelt von unserem Anführungsstrichen Fanclub. Waren da nicht so viele da, einfach weil wir 6 Stunden fahren mussten bis dahin. Da hat der Hagefuck natürlich ein bisschen Heimvorteil. Aber ganz ohne Reue können wir das unter uns aufteilen. Das war schon schön. Tolle Band.
Ja, also es hat unglaublich Spaß gemacht. Das Zelt war rammelvoll. Ich sag mal, es waren wenigstens 500 Zuschauer und wirklich der Saal ging, oder also der Saal, das Zelt, da wirklich unglaublich gute Stimmung. Die haben alle mitgemacht und es hat einfach nur Spaß gemacht. Und die beiden Bands, die da noch abgesagt haben und abgesagt wurden, das eine war aus gesundheitlichen Gründen. Ich glaube, der Sänger hatte eine Kehlkopfentzündung oder so.
Das stimmt, ja.
Und die andere Band wurde abgesagt aufgrund von Kontakten zur rechten Szene, was wir natürlich nur befürworten können, dass das dann da untersagt wurde. Aber dafür war dann für die anderen oder für die beiden verbleibenden Bands, für Hagefuck und uns, war dann einfach mehr Spielzeit. War auch gut.
Ja, das war cool.
Klingt doch nach einer runden Sache auf jeden Fall. Ja, wenn man sich so im Internet über euch schlau macht, dann kriegt man so das Gefühl, so das ist irgendwie so ein Hobby von euch, an Wettbewerben teilzunehmen. Ihr habt ja noch einen, auf den ich noch mal kurz eingehen möchte, nämlich den Deutschen Rock- und Poppreis 2016, den ihr mit eurem wunderschönen Song Kriegselefanten auch gewonnen habt. Sind das alles so spontane Entscheidungen, die dann einfach gut rüberkommen am Ende? Oder hattet ihr euch da schon mehr eine Platte gemacht, wie ihr da abräumen könnt?
Ursprünglich haben wir gesagt, oder ein Teil von uns hat gesagt, wir würden schon gern mal so an Contests teilnehmen. Ein anderer Teil, nämlich ich, hat gesagt, ich habe da mit meiner vorherigen Band keine allzu guten Erfahrungen gehabt. Das liegt in erster Linie am Musikgeschmack der Jury. Und zum anderen, wie viele Fans du mitbringen kannst. Das schlägt extrem in die Bewertung mit rein. Und auch insgesamt die ganze Organisation dieser Contests, wo ich mit meiner damaligen Band mitgemacht hätte, war jetzt nicht der Hit. Und was den Rock- und Pop-Preis konkret angeht, da waren wir mehr oder weniger zugezogen. Da gab es einen Veranstalter, der uns so ein bisschen unter die Arme greifen wollte, sind wir ihm auch wirklich dankbar. Und der hat halt gesagt, macht da auf jeden Fall mit, ihr habt da Chancen. Und wir waren da halt eher so ein bisschen vielleicht zu selbstkritisch, haben uns dann aber breitschlagen lassen, haben es probiert und hat geklappt.
Ja, war also quasi so ein Misch, ne? Also wollen dann konnte es schon mal probieren, wie es so aussieht und spontan kam dann das Ding ins Haus und dann haben wir da auch teilgenommen und kannten den auch so vorher eigentlich gar nicht groß. War aber echt eine interessante Erfahrung. Also sehr, sehr aufgeregt, viel Arbeit drin gewesen. Wir mussten das Lied kürzen dafür. Es mussten genau 3 Minuten sein. Es musste alles stimmen. Da hat man schon ein bisschen Bammel davor und das ist eben dann auch übertragen wird das Ganze. Da ging uns schon ein bisschen die Düse, aber das hat Spaß gemacht und dass wir das sogar gewinnen, das hat man gar nicht gedacht oder hat uns dann noch mehr gefreut. Zu der Zeit ist er sogar 18 geworden, als wir den Preis verliehen haben, auf der Bühne. Das war ziemlich witzig.
Zumal wir von unserer Konkurrenz eigentlich nur eine Band mitbekommen haben, nämlich von hinter der Bühne. Und die hat schon ziemlich beeindruckt. Die hatten so ein Maori-Traditional mitverarbeitet in ihrem Lied und hatten dann so ein paar Samba-Trommler mit auf der Bühne, die sich so mit Kriegsbemalungen angepinselt hatten. Und das hat echt Eindruck geschunden. Aber es hat bei denen nicht gereicht. Wir waren besser.
Kann man auch mal stolz drauf sein. Ja, dann
Auf
wünsche ich
jeden
euch auf
Fall.
jeden Fall bei den nächsten Wettbewerben, die ihr wahrscheinlich unweigerlich machen und gewinnen werdet, viel Erfolg. Aber
Bitteschön.
ich würde mal sagen, jetzt haben wir auch genug über In Extremo und Festivals und Wettbewerbe geredet. Jetzt wechseln wir mal das Thema zu euren Songs. Ja, und ich habe ja gerade schon angesprochen, Kriegselefanten, richtig guter Song, geht auch live richtig gut ab. Jetzt mal so die ganz offene Frage: Wo kommt eure Inspiration für Songs her? Ist das Herr der Ringe? Wie muss man sich das vorstellen? Kommt erst eine Melodie und ihr denkt euch dann so, ja, okay, so Mumakill-mäßig kann man das aufziehen? Oder wie ist der Songwriting-Prozess?
Würde ich sagen, kann Konrad erstmal anfangen mit textmäßig, wie er da so drauf kommt, würde ich sagen.
Naja, also bei Kriegselefanten war es jetzt mal einer der Fälle, wo es wirklich erst den Text gab, also Teile des Textes und dann die Melodie und das ganze Songwriting dazu eingestiegen ist. Sonst ist es eigentlich andersrum, dass wir erst einen Song haben und ich mich von der Melodie oder sowas inspirieren lasse, vielleicht schon eine Idee habe, aber eben ansonsten mich dann erstmal tragen lasse. Bei Kriegselefanten war es wirklich so, da hast du ja schon völlig recht, Mubaki ist das Stichwort. Man denkt an die Olifanten aus Herr der Ringe. Immer irgendwie eine fantastische Geschichte, die ich da im Hinterkopf habe, wenn ich einen Text schreibe oder so einen Aufhänger. Da in der Tat aber auch noch Age of Empires 2, ne, also aus einer LAN-Party entstanden, die wir innerhalb der Band hatten und uns die Kriegselefanten dort sehr auf den Keks gingen und wir dachten, ja, dann widmen wir dem doch mal ein Lied, weil es wäre doch eigentlich ganz witzig. Gerade weil das eben auch so lustig beschrieben wird bei Age of Empires 2, da werden die Einheiten ja immer mit Schwächen und so weiter angegeben und beim Kriegselefanten steht gut gegen alles, keine Ahnung. Da wollte man das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze treiben und haben gerade dieses Kriegselefanten mit der Trommel so als Anfang gehabt. Und dann hat sich Tuan dazu gesetzt und hat den Rest quasi schon geschrieben. Das Lied ging unheimlich schnell. Also normalerweise brauchen wir teilweise manchmal sogar Jahre für ein Lied, bis wir das so fertig haben, dass wir sagen, okay, jetzt können wir es aufnehmen. Bei Kriegselefanten ging es dann wirklich fix. Wir haben es dann noch ein bisschen angepasst, aber im Prinzip ist das fast genauso geblieben, wie wir es ursprünglich gedacht haben.
Also so ein bisschen
Jetzt.
wie bei Deichkind, die letzten Endes gesagt haben, für den Song, für Krawall und Remi Demi, wofür sie am berühmtesten sind, haben sie am wenigsten Zeit investiert. Das ist ja auch ganz belohnt, dass das mal so laufen kann, ne? Also ich hab das gerade so verstanden, bei euch läuft der Songwriting-Prozess mehr oder weniger gemeinsam. Es gibt nicht irgendwie ein Mastermind, sondern Melodie kommt irgendwo her, Texte kommen irgendwo her und jeder schmeißt das so zusammen. Ist das korrekt oder wie muss man sich das vorstellen bei euch?
Also ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, ist das Mastermind hinter vielen Melodieführungen und Strukturen schon Juan, der meistens aus dem Nichts mit einer Idee um die Ecke kommt. Das kommt eigentlich immer gut bei den meisten Mitgliedern an. Und dann steht ein Riff, eine Melodie, irgendein Akkordeonstück, eine Klavierspur oder sowas im Raum und die wird dann einfach aufgegriffen. Und einer von uns hat dann irgendeine nächste Idee, die dann darauf aufbauen könnte oder sagt, okay, in dem Kontext kann ich mir das Akkordeon vorstellen. Und dann der darauffolgende Prozess ist dann relativ organisch. Entweder derjenige, der das aufgreift, macht dann weiter oder das sind dann drei verschiedene Leute, die sich zusammensetzen, weil ihnen das sie das irgendwie anspricht oder so. Ja, also es beginnt meistens alles bei Juan und dann geht es irgendwie weiter. Also eine Mischung aus beiden, ja.
Ist dann auch meistens so, dass dann jeder dann sein Instrument verkörpert und ab und zu auch mal bei anderen Instrumenten dann reinguckt, was könnte man da noch verändern oder schreibt den anderen dann an, hier, guck mal bei deinem Instrument, ich habe da die und die Idee, kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was ausgleichen, anpassen, ausbessern und so schaukelt man sich dann gegenseitig hoch, bis das Lied irgendwann dann fertig ist auch.
Da muss ich auch vorstellen, dass Juan quasi wie so ein russisches Förderband an Melodien ist, ganz viel produziert und wir quasi eine riesengroße Dropbox haben, die voll ist damit. Und jeder findet eigentlich so ein bisschen was für sich und kann sich da wahrscheinlich was drunter vorstellen und arbeitet dann vielleicht mal in unterschiedlichen Projekten. Und gleichzeitig, dank Internet, ist ja heute das auch ziemlich einfach daran zu arbeiten, wo man sich nicht jeden Tag oder jede Woche sieht. Und ja, so findet man immer so sein Lieblingsprojekt und kann daran arbeiten und dann auch seine Ideen den anderen mitteilen und dann arbeitet man zusammen daran weiter und es macht unheimlich Spaß. Nicht immer, manchmal bleibt man auch mal hängen und verzweifelt, aber auch das gehört dazu. Frust gehört dazu.
Was ich nochmal ansprechen wollte, wenn man euch so auf der Bühne sieht, dann seid ihr für eure Anfänge eine Band, die ja mehr oder weniger stilmäßig passend auf der Bühne steht. Man sieht bei euch jede Menge Kilts. Jetzt wäre meine Frage, möchtet ihr bei euren Songs auch so ein bisschen so die schottische Folk-Tradition hochhalten oder Gehören solche Bands wie Ensiferum auch zu euren erklärten Vorbildern?
Naja, also schottisch jetzt nicht unbedingt. Also ich glaube, wir alle haben vielleicht für Schottland auch was übrig. Vielleicht na, nicht alle, aber ne, es ist ja auch wirklich ein schönes Land und der Kilt ist toll. Aber hat man ja auch früher auf europäischem Festland getragen, auch vor Brexit schon. Das ist quasi nichts Besonderes. Hat jetzt nicht unbedingt mit dem schottischen Wurzeln was zu tun. Ist halt so ein normaler Wickelrock. Und den trägt man einfach aus Freiheitsgedanken, weil es einfach schön ist, wenn einem dann ein Lüftchen unter den Rock weht, man weiß es nicht. Also nicht unbedingt der schottische Gedanke, sondern einfach aus Style-Gründen.
Was machst du kurz? Kilt ist einfach geil.
Ja, genau, so kann man das schon sagen.
Okay, kurz und schlüssig.
Aber genau. Ensiferum geht natürlich auch.
Ensiferum, ja, genau. Bleiben wir nochmal kurz beim Thema, bevor wir in Ensiferum Gedanken abschwelgen. Ich habe mir mal eure Veröffentlichung so ein bisschen angeguckt. Ja, da gibt es ja auch eine spezielle Version eures Albums. Ich sollte nochmal dazu sagen, euer Album heißt ja Der Wanderer, genau. Und ja, sehr, sehr...
Sehr vagabund, ja.
Verdammt, jetzt waren wir zu lange bei Ensiferum.
Ja, genau.
Den Wanderer.
Geiles Lied von Ensiferum.
Genau, der Vagabund. Genau, sehr, sehr schöne. Ich würde so weit gehen zu sagen, doch schon von der Aufmachung und von den Songs her sehr, sehr traditionelle Folk-Metal-Scheibe mit ein paar sehr, sehr gelungenen Überraschungen. Hashtag der Krake und so. Ja, aber wenn ich mir da die Veröffentlichung angucke, dann habt ihr auch eine besondere Version dieses Albums am Start, nämlich eine Arcade-Version. Ja, ich wollte nur mal fragen, wie die Ideenfindungsphase dazu war und welchen Stellenwert Aelstorm in dieser Ideenfindung gehabt haben.
Also ich glaube, das kann man relativ einfach runterbrechen. Cohn hat vor einiger Zeit, In Flames hatte das ja auch wieder rausgebracht oder eine Form des Arcade-Albums rausgebracht. Und Cohn hatte in einer unserer Gruppenmedien geschrieben, so, das finde ich geil, das will ich machen. Dann haben wir im Endeffekt einfach nur unsere Tabs überarbeitet und das umgesetzt. Und tatsächlich haben Aelstorm da gar keinen Einfluss drauf gehabt. Also ach, so verdammt. Null.
Ich hatte es naja, so komm. Ob man es so sagen, also so würde ich vielleicht auch nicht sagen. Also,
nee, aber ach, in der Ideenfindung, also von dem, wie du drauf gekommen ja. bist, nein.
Nee, das nicht. Also wir fanden 8-Bit, oder ich fand 8-Bit schon immer cool und gerade so Keegan-Mucke hat mich immer irgendwie ein bisschen mitverzaubert und wollte das auch immer eigentlich mal für unsere wieder haben, aber immer nur aus Spielereigründen, also eigentlich nie wirklich ernsthaft. Und dann dachte ich, cool, in Flames hat es gemacht und jetzt gerade... Wir können unser Album gerade nicht wirklich live promoten, was sehr, sehr schade ist. Wir hätten tolle Auftritte gehabt dieses Jahr. Ja, aber warum denn nicht jetzt? Also warum denn, machen wir es denn jetzt nicht auch auf 8-Bit? Und ein paar Melodien bieten sich nahezu an. Und wir haben uns das gut vorstellen können, dass das Ganze auf Super Mario auf deinem Gameboy läuft. Nur mit Vagabund in 8-Bit als Hintergrundmusik. Das passt einfach wunderbar.
Ja, interessant. Das mit In Flames wusste ich gar nicht. Ich hatte das nur halt gehört. Und ihr seid ja auch im Mai erschienen wie die neue Aelstorm-Platte. Die ja auch eine 16th Century Version hatte, das letzten Endes 16-Bit-Lieder waren. Deswegen dachte ich mir, aha. Dazu kam auch noch, dass ihr bei eurem Auftritt auf der Mittelalter-Mensa auch ein ganz passables Cover von Drink hingelegt habt.
Aber naja, mit Aelstorm gibt es schon eine Verbindung, klar. Also die Jungs sind toll und haben auch gerade in der Richtung viel getan für den Metal. Und wir haben zwei, drei Coverlieder von denen schon dabei gehabt. Weil es einfach unheimlich Spaß macht, die zu spielen und auch an dem Metal quasi so teilzunehmen. Das fetzt schon. Das sind lustige Kerle.
Als Akkordeonspieler kann man auch sagen, die haben zwar kein Akkordeon drin, aber geniale Akkordeon-Melodien.
Das stimmt, ja.
Ja, Elliot Vernon, guter Mann. Mhm. Ja, genau. Ihr wurdet mal gefragt, warum es so lange gedauert hat, bis ihr ein Album rausgehauen habt. Korrigiert mich, wenn ich irre, aber es waren irgendwie so, waren es 8 Jahre bis zum Album seit eurer Gründung?
Seit ursprünglicher Gründung waren es sogar mehr.
Oh, okay.
Also die Rock-Kombo, die ursprüngliche wurde so 2008, 2009 gegründet, bis wir dann vollständig zu siebt waren, das war 2014, da hatten wir dann quasi nochmal den Besetzungswechsel, da habe ich von der Gitarre an Gesang gewechselt, das braucht auch alles seine Zeit, neuen Gitarristen einspuren und so weiter und so fort. Und es ist ja nicht die allererste Veröffentlichung, wir haben ja 2016, also Ende 2016 schon mal eine EP rausgebracht, Mandragora erwacht, und von daher waren es dann nur noch 4 Jahre oder 3, wenn man das digitale Release zählt. Von daher ist es also gar nicht so schlimm, oder?
Nee, von schlimm hat keiner was gesagt.
Ja, nee, ich meine, für die Zeitspanne. Nee, es braucht halt alles seine Zeit. Ich meine, wir haben alle einen Job jetzt, wenn wir so studieren. Ich habe noch 3 Kinder, das erscheuert das Ganze nochmal. Und die müssen ja auch irgendwann mal gezeugt werden. Das heißt noch weniger Zeit. Nee,
Zeitmanagement.
Wie gesagt, es braucht halt alles seine Zeit. Ich meine, du willst halt, oder wir haben den Anspruch an uns, da nicht irgendwas Halbfertiges abzuliefern, sondern es sollte dann schon möglichst zu Ende durchdacht sein. Klar, während des Aufnahmeprozesses oder beziehungsweise im Nachhinein beim Durchhören und wenn das Ganze dann fertig ist, hast du immer noch mal so zwei, drei Stellen, wo du denkst, das hätte man noch besser machen können. Aber ich glaube, das geht den meisten Bands so, vor allem wenn nicht irgendwie ein professioneller Produzent dahinter steht, der da sagt, hier, mach da noch einen Hundefurz rein und da einen Trollknurren oder da den Gitarrenlauf oder weiß der Geier was.
Also ihr habt das auch komplett in Eigenregie zusammengebaut.
Genau. Wir hatten dann während der Aufnahme, haben wir schon noch so zwei, drei Sachen von dem Mario, also der Studiomensch, Tontechniker heißt er, haben wir schon berücksichtigt und wohlwollend aufgenommen, aber letzten Endes ist alles auf eigenem Mist gewachsen, ja.
Und irgendwie braucht man ja mal so einen Startschuss, ne? Dann gab es eben diese Bandwechsel, da weiß man immer nicht so richtig, kann man jetzt schon aufnehmen? Man hat, also wir haben irgendwie immer viel mit unserem eigenen Perfektionismus dann zu kämpfen. Dann sind wir schon so weit, sind wir es nicht, wir wissen es nicht und dann haben wir einfach gesagt, wir machen das jetzt. Wir müssen jetzt unser Musikgut mal auf Scheibe pressen und haben das dann einfach getan. Und obwohl einfach da jetzt vielleicht auch nicht das beste Wort ist dafür, aber haben es einfach mal durchgezogen und sind auch sehr zufrieden, wie es dann jetzt am Ende ist. Und jetzt könnte man vielleicht sagen, sind so ein bisschen so die Scheuklappen weg und wir sind auch produktiver geworden seitdem.
Cool. Ich glaube, ein bisschen was von dieser Produktivität habt ihr schon mal angesprochen. Es klingt jetzt sehr, sehr ungeduldig, wenn man bedenkt, dass euer Album gerade mal 2 Monate raus ist. Also in seiner physischen Form. Aber ihr habt ja schon im letzten Jahr von einer LP gesprochen. Wie sieht es denn damit aus?
Also ich sag's mal so, die Zeit, in der wir nicht proben konnten und ähnliches, ist dann doch relativ produktiv an uns vorbeigegangen. Also wir haben da an einigen Sachen gearbeitet, einige Sachen fast fertiggestellt, sind jetzt seit einigen Wochen wieder im Proberaum, proben neue Sachen. Pläne, wann genau das aufgenommen wird, gibt es noch nicht. Aber wir arbeiten auf jeden Fall in die Richtung, dass neues Material alsbald fertig sein wird. Und ich für meinen Teil finde, es sieht dahingehend auch eigentlich ziemlich gut aus, was das angeht. Klar, es gibt immer so den Feinschliff, der dann noch fehlt. Aber an sich sind wir doch schon wieder reich bestückt mit neuem Material, was wartet auf das Publikum losgefeuert zu werden.
Also hat die Corona-Krise für euch nicht nur Schlechtes sozusagen parat gehabt?
Ja und nein. Also was neues Material angeht, definitiv. Ich glaube schon, dass wir, wenn wir die Auftritte gespielt hätten, die geplant wären und so uns vielleicht mehr darauf konzentriert hätten, eben auch die Live-Performance und die Bühnenshow besser rüberzubringen und noch weiter zu optimieren und so ein bisschen auch zu verändern und ne, das Ganze auch wirklich perfekt sitzen zu haben. So hatten wir dann halt eben die Zeit, an neuem Material intensiver zu arbeiten. Hat
ja,
Vor- und Nachteile.
Ja, auf jeden Fall. Du hast es ja gerade schon angesprochen, dieser Sommer sollte ja eigentlich euer Festivalsommer werden. Ich entnehme einfach mal deine Antwort von gerade eben, dass es kein kleines, obskures Festival irgendwann im Oktober gibt, was irgendwie durch irgendein Wunder doch noch stattfinden wird, wo ihr spielt.
Nicht, dass ich wüsste, nee.
Leider nicht. Aber nee. Da sind ja die Auflagen auch noch nicht so ganz klar. Leider.
Ja, wo wir gerade bei Auftritten waren. Ihr habt ja schon ein paar Auftritte hinter euch. Würdet ihr mal, wenn man das einfach so zusammenfassen kann, was war für euch so der bisherige Höhepunkt eurer Auftrittskarriere? Welches war die beste Band oder das beste Event, wo ihr dran teilnehmen konntet, beziehungsweise die beste Band, mit der ihr zusammen supportmäßig auf der Bühne standet? Was habt ihr da schon mitgemacht?
Ist immer gemein, weil man will ja keinen in die Pfanne hauen, ne?
Ja, du sagst ja nur Beste, das heißt ja nicht, dass die anderen sofort alle Kacke sind.
Okay, ja. was war die Top 2? auf einer Skala von 3, was war 2? Das ist auch fies eigentlich, weil dann weiß man ja, dass noch irgendwer da drüber war. Egal, also, sagt einfach mal, was ihr...
Also, ja, genau. Ich für meinen Teil, ich habe zwar jetzt noch nicht ganz so viel mit Mandragora live mitgemacht, wie jetzt zum Beispiel Conan und Andor, aber auch so von dem, was ich vorher so gemacht habe. Ich fand das mit Lagerstein in Erfurt eigentlich ziemlich cool, weil die Jungs einfach vollkommen verrückt sind. Also
ja,
vollkommen durch.
Ich musste gerade überlegen, mit wem wir bisher gespielt haben, was jetzt nicht so regionale Bands ist, aber ja, das ist auch einer meiner Favoriten. Ja. Die haben echt Spaß gemacht. Also die waren auch persönlich echt in Ordnung. Und im Jahr davor haben wir mit Claim the Throne, auch aus Australien, wie Lagerstein, gespielt. Die waren auch, ich sag mal, musikalisch vielleicht nicht ganz so sehr meins wie Lagerstein, aber auch menschlich echt in Ordnung. Wir haben uns anschließend noch ganz toll mit dem Sänger unterhalten. Ne, Jules?
Dunkle Erinnerungen an einen noch dunkleren Abend. Aber ja.
Genau. Nee, das hat unglaublich Spaß gemacht.
Aber auch die Mittelalter-Mensa war cool in Göttingen. Mit Harp hier hinten hat mir auch irgendwie gefetzt. Also,
ja, das kann ich bestätigen.
Da muss ich dazu sagen, da haben wir von den anderen Bands nicht so viel mitbekommen, weil wir nach unserem Auftritt noch zum Interview mit, ich glaube, einem von der Mittelalter-Mensa direkt, der da so Interviews über Jahre sammelt und vielleicht irgendwann mal veröffentlicht.
Ich glaube, das schafft er nicht mehr,
ja. Ich glaube es auch nicht mehr in diesem Leben, nee. Deswegen haben wir da leider nicht allzu viel mitgekriegt. Und, waren wir Opener oder hat noch irgendwer vor uns gespielt?
Ihr wart Opener und ihr habt, ich glaube, die Hälfte eures Auftritts habt ihr versucht, den Leuten beizubringen, dass ihr nicht Kreienzeit seid, weil Kreienzeit hat ein riesiges Banner und ihr habt keins. Und,
das stimmt.
Publikum hat sich dann irgendwann darauf eingeschossen, hey, ihr seid halt einfach nicht Kreienzeit. Aber ich meine...
Ja, nee, das war dann eigentlich mehr Running Gag. Also sowas greifen wir halt immer sehr gerne auf, um es dann ins Sarkastische zu ziehen. Also ich bin generell sehr sarkastisch.
Hat gut funktioniert. Also alle, mit denen ich mich da ausgesprochen habe, da habt ihr einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Das freut mich, dann hat es ja funktioniert. Haben wir es gut gemacht.
Auf jeden Fall. Hat jetzt 3 Jahre gedauert, bis ihr das Lob gekriegt habt, aber hey, besser spät als nie, ne?
Also wir haben mittlerweile auch einen Banner, also geht schon.
Okay. Perfekt. Extra deswegen. Und da steht auch ganz klein nicht Kreienzeit drunter.
Das war auch zu groß fürs Rheinisch-Style-Festival, ne?
Ja. Ja, genau. Aber das war zum Beispiel auch ein toller Auftritt, ne? Einfach mit lokalen cool, Bands, ja. So, wenn das menschlich so gut klappt und man echt Spaß dran hat, eben die Technik funktioniert. Und so alle eine schöne Zeit haben, dann ist es eigentlich immer ein toller Auftritt. Also, mir scheißegal, ob es dann 20 Leute sind oder eben 200 oder 1000, das ist eigentlich dann fast Nebensache, solange man eben merkt, dass die Vibes da sind, dass der Funke überschlägt und es einfach noch allen Seiten auch Spaß macht.
Stimmt, und genau bei dem Auftritt zum Beispiel kommt für mich noch dazu, dass es mein erster Auftritt mit euch war oder mit Mandragora quasi und dass ich halt, da war ich ja mega Schiss vor, noch nie davor Gitarre vor einem Publikum gespielt. Es war ja kein riesiges Publikum, aber das war trotzdem die lockere Stimmung, die gute Laune und dann zu merken quasi, dass die Musik eben auch den Leuten Spaß macht und Kriegselefanten wurde mitgesungen. So, das war schon geil. Das hat schon Spaß gemacht.
Ja, ja, also um auf die ursprüngliche Frage nochmal zurückzukommen. Klar freuen wir uns, wenn wir mit Bands zusammenspielen können, die wir gut finden, aber wir machen das gar nicht so sehr an den Bands fest, sondern eher am menschlichen Faktor der Leute in den Bands. Wir haben beispielsweise 2017 war es, glaube ich, auf einem integrativen Festival in Hessen gespielt. Der Veranstalter hatte uns auf dem Rock- und Pop-Preis gesehen und angeschrieben und wir haben gesagt, natürlich machen wir gerne, wir unterstützen das mit ganzem Herzen, aber wir haben so ein bisschen Bedenken, dass wir da musikalisch derart aus dem Rahmen fallen, dass das nach hinten losgeht. Und dann meinte er so, nee, das sind ja auch Menschen, die hören ja auch Musik. Und dann habe ich gesagt, das stellen wir gar nicht in Frage. Es geht wirklich rein um den Stil. Aber das hat unheimlichen Spaß gemacht. Also wir sind da wirklich komplett aus dem Rahmen gefallen. Aber die Leute hatten ihren Spaß. Dadurch hatten wir auch unseren Spaß. Also das war auch eine unglaublich gute Resonanz. Schon während des Auftritts.
Ja, die haben geheadbanged. Die haben sich so krass viel bewegt. Das war schön zu sehen. Also so viele Mettler dabei, hätte ich nicht gedacht.
Ja, sie sind überall, wo man sie nicht erwartet. Ja, sehr schön.
Genau. Ja, das muss man nur erleben, weil Andor sein Kilt gehoben hat. So viel wieder, da haben wir den Kreis wieder zum Kilt geschlossen.
Ja, das mit dem Kilt habe ich jetzt verstanden. Scheint live sehr, sehr gute Vorzüge zu haben.
Auf jeden Fall, zieh auch ein Kilt an.
Spektakel, jo.
Mach ich. Wenn ich euch das nächste Mal sehe, dann ziehe ich mir ein Kilt an.
Versprochen. Oh, jetzt hast du schon viele Sachen versprochen. Ja? Also Webcam das nächste Mal.
Ja, das
dann Kilt anziehen.
Ja, das ich ja, ich hab ja. Ja, oh Gott. Ich habe ja das Privileg, dass ich das nachher alles wieder rausschneiden kann. So, ne? Und dann, ist nie was passiert. Ich entnehme aber euren Antworten, dass ihr mittlerweile doch etwas bekannter seid.
Ja und nee, also ist schwierig. Wie misst man denn sowas? Also irgendwie hat man uns manchmal schon gehört, aber so richtig bekannt vielleicht dann auch nicht. Also das klingt dann vielleicht doch schon ein bisschen zu weit. Und gerade solche, oder wir sind ja auch schon darauf, also ausgelegt auch nicht, aber wir sind ja schon sehr darauf bedacht, dass wir Lieder schreiben, die auf ins Ohr gehen. Und gerade Kriegselefanten sollte ja dann auch sowas wie eine Hymne werden und ist es dann auch geworden. Das geht einfach schnell ins Ohr, würde ich jetzt mal so salopp sagen. Und also das ist ja auch dafür da, das Lied, dass man das schnell mitsingen kann. Wir wollen ja damit auch die Crowd dazu animieren, uns auf den Elefantentrip zu folgen und mitzusingen. Das geht dann meistens relativ schnell nach dem zweiten Refrain. Machen da die meisten Leute mit.
Wenn mir ein letzter Einwand gestattet ist, fahrt ihr doch schon, wenn auch nicht von ihnen übernommen, dann doch zumindest einen ähnlichen Ansatz wie Alestorm, wo ihr primär Songs schreibt, die beim Publikum gut funktionieren müssen.
In erster Linie muss es uns gefallen. Und es sind nun mal Lieder, die eingängig sind, die uns dann gefallen. Ich meine, es gibt ja diese, ich nenne es jetzt mal Puristen, die dann sagen, nee, das ist mir zu eingängig, das will ich nicht hören, das ist scheiße. Jetzt salopp formuliert. Aber wir mögen das halt, wir schreiben solche Musik und wenn es dann auch noch gut beim Publikum ankommt, umso besser.
Nice, genau. Okay. Es ist ja auch nicht, jedes Lied darauf ausgelegt, aber Kriegselefanten eben, das hat man dann schon mal in diese Richtung doch geschrieben. Das sollte schon eingängig sein. Ob es jetzt beim Publikum ankommt, weiß man vorher ja nie. Ne, das sollte für uns quasi erstmal passend sein und das ist auch die oberste Prämisse. Wenn man das Album gerade auch hört, wird man vielleicht manchmal auch feststellen, dass es vielleicht ein oder andere Lieder dann doch gar nicht so richtig reinpassen. Auf den ersten Blick vielleicht, sowas wie Blutbuche oder eben Krake vielleicht auch. Dass man erstmal etwas verwundert ist, aber das geht natürlich erstmal nur uns was an. Das ist ja eine sau private Sache, welche Lieder man schreibt und in welchem Kontext und welche man dann auch in das Album nimmt. Und wenn die dann aber noch gut beim Publikum ankommen, das ist doch klasse. Und das war halt bei Kriegselefanten bis jetzt immer der Fall. Also haben wir wirklich wenig schlechtes Feedback für Kriegselefanten speziell bekommen. Und hat ja auch für den Rock'n'Pop-Preis gereicht. Also
dafür hat es gereicht, ja.
Gerade so. Ja, aber war jetzt nicht explizit deswegen geschrieben, natürlich.
Was die Bekanntheit angeht, also regional sind wir schon relativ bekannt, glaube ich. Also es kam sogar schon vor, dass wir auf der Straße oder auch auf einem Festival, sogar auf dem Rockharz, vor 3 Jahren, 4 Jahren, mal angesprochen wurden. Es stellte sich nachher heraus, dass das alles Leute waren, die wieder irgendwen von uns kannten. Aber es fühlte sich erstmal gut an. Überregional teilweise. Also das sollte dieses Jahr eigentlich so langsam anfangen, indem wir eben auf Festivals in Bayern, in vielleicht Richtung Berlin mal spielen. Aber Corona hat es nur halt versaut. Ich hoffe, dass wir es dann nächstes Jahr nachholen können, dass da nicht noch eine zweite große Welle kommt.
Ja, für nächstes Jahr haben wir ja auf jeden Fall schon mindestens 2 Termine, soweit ich das weiß, die ganz gut aussehen, ne?
Ja. Also beides Ersatztermine für das, was dieses Jahr ausgefallen ist.
Der Notfall spielen wir alle mit Maske, muss ich ja noch lauter schreien.
Aber vielleicht kriegt das Growling dann dadurch, das machst du ja auch so in vereinzelten
genau.
Phasen. Da kriegt das ja vielleicht auch eine ganz neue Qualität, wenn du da an der Maske raschelst oder so.
Weil die hohen Frequenzen rausgefiltert werden oder so.
Ausprobieren, man muss es ausprobieren. Genau, das klingt doch alles sehr, sehr gut. Dann habe ich auch so langsam fast schon das Ende von meinem Latein erreicht. Mir ist aber noch eine Frage aufgefallen, die ich beinahe übersehen hatte. Und da bin ich, glaube ich, mit dem Jules ganz gut beraten. Denn ich habe mal euren Instagram-Account durchschnüffelt. Das ist ja auch interessant, wenn man neue Bands entdecken möchte. Gerade eure, ihr habt da so eine Kategorie, nämlich Folk Friday. Da gibt es einfach genau. Neues Folkmaterial zu finden. Ja, meine Frage wäre das, ist das irgendwie eine gezielte Kooperation mit anderen Bands oder Spaß an der Freude oder beides?
Nö, also so grundsätzlich ging es erstmal darum, innerhalb der Folk-Szene oder der Underground-Folk-Szene so ein bisschen zu netzwerken, ne? Weil man kennt sich ja dann doch so ein bisschen untereinander und man schreibt miteinander und man plant ja irgendwie auch mal miteinander und warum denn dann nicht einfach von vornherein sagen so, hey, passt mal auf, schaut euch mal die an, schaut euch mal die an, schaut euch mal die an. Wir haben was davon, weil die andere Band das dann meistens auch eben in ihre Story packt und die haben was davon, weil das eben bei unseren Leuten ankommt. Und im Endeffekt, wenn es dann zu einem Gig kommt, beide Bands noch mehr davon profitieren, weil beide Seiten, beide Gruppen kennen und es nicht so dieses typische, wie es dann halt eben ganz häufig auf Konzerten ist, hey, komm zu meiner Show. Okay, aber die anderen 3 Bands vorher gucke ich mir nicht an. Ja, so um das einfach so ein bisschen zu vermeiden. Und dann insgesamt geht es da einfach um ein Festigen und um Netzwerken innerhalb der Underground-Folk-Szene. Das war so der Grundgedanke dahinter, ja. Genau.
Das klingt auf jeden Fall nach einer sinnigen Maßnahme. Also, wenn ihr neue und gute Folkbands kennenlernen wollt, dann könnt ihr mal bei dem Insta-Account von Mandragora Thuringia vorbeischauen. Bei der Band könnt ihr sowieso mal vorbeischauen, denn da reinzuhören in ihr neues Album, das lohnt sich wirklich. Aber das war's hier schon mit unserem Interview. New Content to come. Also, da kommt auf jeden Fall die Tage noch was nach. Eine weitere Gesprächssendung mit mir und dem Doc. Aber an dieser Stelle bedanke ich mich erstmal bei den Jungs von Mandragora. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns dann hoffentlich auf dem nächsten Festival, auf der nächsten Festivalsaison. Die Tour wird ja nächstes Jahr wiederholt und ich glaube, nächstes Jahr, das wird sowieso das Jahr mit den coolsten Festivals und Partys werden. Da haben wir dann alle eine Menge Nachholbedarf. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht's gut und bis zum nächsten Mal.